herzlich willkommen beim Durchgezockt-Podcast. Heute mit der Episode Nummer 40 und damit ist es fast nah an der 5 und wir reden heute über Gears of War 5. Wie passend. Gears of War 5 ist relativ frisch auf dem Markt und der ein oder andere von euch hat es bestimmt schon gezockt. Viele werden es vielleicht auch noch spielen und dadurch, dass dieses Spiel aktuell über diverse Kanäle zu bekommen ist und auch auf diversen Kanälen, weil man kann es über den PC spielen, man kann es über die Xbox One X selbstverständlicherweise spielen, man kann es so im Laden kaufen und man kann es auch dementsprechend über den Game Pass bekommen, werden bestimmt viele von euch die Möglichkeit haben, dort in Zukunft mal reinzuschauen. Aber es gibt zwei, die haben da schon reingeschaut. Das sind zum einen ich habe dieses Intro gemacht und natürlich der Maurice. Hallo Maurice.
Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, ich habe auch endlich mal das 1 € Game Pass Angebot wahrgenommen. Ich habe extra darauf gewartet, dass Gears 5 rauskommt, nicht Gears of War 5, weshalb auch immer. Und ich hab's als ersten Titel dann angezockt und auch durchgezockt. Hab dich sogar ein bisschen überholt und ich denke, wir werden dazu eine interessante Diskussion führen, weil unsere Meinung zum Vorgänger Gears of War 4 ja ein bisschen auseinanderging. Ich fand den Teil sehr mittelmäßig, hätte besser sein können, aber hätte auch schlechter sein können. Und ich glaube, du warst etwas enthusiastischer, was den vierten Teil anging, als ich es war damals.
Ich fand ihn zumindest als Action-Deckungsshooter ganz gut, insbesondere das Ende mit den großen Kampfrobotern hat da noch mal so ein bisschen Pfiff reingebracht, aber gut, ist lange her, ein anderes Spiel, aber umso spannender fand ich natürlich, wie wird sich jetzt der neue Teil gestalten, sind die großen Kampfroboter wieder mit drin, wird der Bombast fortgeführt, wie wird die Story fortgeführt, wird sie überhaupt fortgeführt, Fragen über Fragen, und da werden wir jetzt gleich mal so ein bisschen drauf eingehen. Womit sollen wir starten? Wollen wir mit dem Offensichtlichsten starten? Erstmal mit der Grafik.
Ja, das können wir gerne machen. Also ich hab ja keine One X. Ich habe nur eine S, in Anführungszeichen nur. Und das Spiel läuft auf der Unreal Engine. Und die wird zwar von vielen benutzt, aber man hat, wenn man Gears 5 sieht, das Gefühl, dass nicht alle Entwickler, beziehungsweise fast alle Entwickler, die nicht so richtig zu ihrer Gänze ausnutzen, weil Gears 5 definitiv, selbst auf der Basis-Hardware, mit einer der schönsten Titel der Generation ist. Das ist einfach irre, wie große Schauplätze dann dargestellt werden, die du komplett frei begehen kannst und dann auch noch in der Art und Weise, wie sie dargestellt sind, dass sie da selbst auf der Basis-Hardware schon die Kinnlade regelmäßig runterklappt. Ich habe auch 1000 Screenshots wieder gemacht, weil es einfach immer wieder tolle, ansehnliche Momente gab. Und ich kann mir vorstellen, dass du auf deinem 4K-Fernseher mit der One X dann doch noch ein bisschen mehr rausholen konntest.
Ich kenne jetzt keinen Vergleich. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich mit der Grafik mega zufrieden war. Du hast es gerade schon gesagt, es ist ganz bestimmt einer der schönsten Titel der aktuellen Generation. Auf der Xbox fehlen ja so Kracher wie vielleicht ein God of War oder was haben wir noch auf der PlayStation? Uncharted, was so richtig reingehauen hat. Das Spiel ist aber, würde ich sagen, auf ähnlichem Level wie die eben gerade genannten Spiele. Vielleicht mit unterschiedlichen Schwerpunkten, was die Grafik angeht, aber grundsätzlich mega hoch aufgelöste Texturen, ganz tolle Beleuchtung. Von engen bis zu weiten Arealen kann die Engine richtig auftrumpfen. Und das ist neu, weil bisher die Unreal Engine noch nie so große Open-World-artige Gebiete dargestellt hat. Und das alles konstant flüssig, wirklich mit 60 Frames und überwiegend, also man sieht es ja nicht, wenn die Grafik von der Auflösung her springt, angeblich tut es ja, das ist ja von so schlauen Firmen wie Digital Foundry immer schnell aufgedeckt, aber es ist nicht so, dass es da sichtlich rauf und runter springt. Insofern, ja, bestes Bild mit phänomenaler Grafik und einigen Szenen, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, die man so auch noch nicht gesehen hat, weil es einfach sehr, sehr, sehr schön ist, so von der Art her. Also das nicht nur auf technischer Basis das Ganze wunderschön aussieht, sondern auch das Dargestellte an sich sehr innovativ teilweise ist und über diesen Einheitsbrei auch der alten Gears-Teile darüber hinausgeht. Also diese Zeiten, wo man in nur durchgebombte Städte geht, die grau in grau sind, die sind da doch vorbei, würde ich mal sagen.
Ja, ich weiß, dass Gears 4 auch viel gefeiert wurde für seine Grafik, aber ich muss sagen, was ich damals gesehen habe, da war ich halt ein bisschen ernüchtert. Nicht, dass es schlecht aussah, aber es war halt, wie du schon gesagt hast, das übliche Gears einerlei. Und das ist halt der Grund, weshalb mir der Vierer damals nicht so gefallen hat, weil da hat so irgendwie die Fortentwicklung gefehlt. Nicht nur, was das Gameplay angeht, sondern halt auch, was das Setting angeht, was die Story angeht. Da haben mir irgendwie Sprünge gefehlt und mit Gears 5 ist man definitiv neue Wege gegangen. Nicht das komplette Spiel über, aber es gibt in den 4 Akten, die es gibt, die Hälfte davon haben große offene Areale, die dann etwas mehr Freiraum dem Spieler ermöglichen, wie er Aufgaben angeht und so weiter und so fort. Und sowas hätte ich mir damals schon gewünscht, einfach, dass die Entwickler sich ein bisschen mehr trauen, mit der Franchise zu spielen. Was kann man mit Gears noch machen? Und das hat auf der einen Seite gut funktioniert, aber auf der anderen Seite hat das auch gleichzeitig zu viel Frust bei mir geführt. Ich hab dir ja teilweise dann geschrieben, wenn ich mich aufgeregt hatte oder mich gefreut hatte, weil das einfach viele Höhen und Tiefen gab, die dieses Spiel mir geboten hat.
Ja, das ist schon dann tief im Gameplay verankert, was du gerade genannt hast. So den kleinen Bruder der Grafik, den Sound, würde ich, bevor wir darauf eingehen, noch gern erwähnen. Sound ist, fand ich wieder richtig fett. Gerade das Wummern der Waffen hörte sich gut an. Und in Verbindung mit der Surround-Anlage konnte man auch wieder wirklich sehr, sehr toll orten, wo die Gegner herkommen, was gerade um einen herum passiert. Mit dem Nachteil, dass Dialoge teilweise, wenn die von hinten kommen, nicht so gut verständlich sind, wie wenn die Leute vor einem stehen. Aber grundsätzlich der Ton spielt, wenn auch nicht in der ersten Liga, wie es so ein Battlefield macht, aber zumindest in einer guten zweiten Liga. Also das war auch sehr vorbildlich, fand ich.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob du denselben Bug hattest, aber ich habe es auf Deutsch gespielt. Und so ab der letzten, so im letzten Drittel hat es auf einmal angefangen, dass Kate, die Figur, die man zu drei der 4 Akte steuert, plötzlich immer wieder mal englische Dialogzeilen hatte. Und das war leicht verstörend und hat mich immer wieder ein bisschen rausgerissen, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass halt so ein hochpolierter AAA-Titel dann plötzlich, entweder hatten die keine deutschen Aufnahmen dafür oder es war halt echt einfach ein Bug, wo dann aus Versehen die englische Tonspur für diese Zeilen ausgewählt wurde. Und es waren immer dieselben 3-4 Zeilen, die sie dann andauernd auf Englisch statt auf Deutsch gesprochen hat. Das war leicht irritierend.
Also ist mir nicht aufgefallen, wobei ich jetzt mal behaupten würde, je nachdem, wenn das einfach so nebenher passiert, mag es sein, dass es mir nicht aufgefallen wäre, wenn man so drin ist im Spiel. Aber ich hatte auch diverse Bugs insgesamt. Ich hatte dreimal so einen Ladebug, dass man wird in dem Spiel von Navigationspunkt zu Navigationspunkt in der Regel gescheucht und meistens, wenn man irgendeinen Punkt erreicht hat im Spiel, wird dann automatisch der nächste einem angezeigt. So zum Beispiel, man hat ein Gebiet leer geballert und dann geht's weiter. Ich hatte aber dreimal, dass ich neu laden musste, den letzten Kontrollpunkt, um überhaupt weiterzukommen, weil definitiv nichts war mehr da, nichts hat sich bewegt, nichts hat geknurrt als Gegner. Es gibt so eine ganz typische Gears-Musik eigentlich, wenn so ein Bereich fertig ist, die war ertönt. Trotzdem gab es keinen neuen Punkt und beim ersten Mal war ich noch voll frustriert und hatte dann auch erstmal geguckt im Internet, gibt's da irgendwas dazu? Und da stand dann nur, wenn sowas passiert, neu laden. Das hatte ich leider dreimal. Also da war ich tatsächlich überhaupt nicht mit einverstanden, dass das in so einem großen Titel so passiert, aber ist passiert.
Ja, was mir passiert ist, ist, dass das ist alles am letzten Drittel passiert, interessanterweise, dass ich gestorben bin und dann bin ich ins Leere geladen worden. Dann habe ich das Spiel ausgemacht, nochmal neu gestartet und er hat mich wieder ins Leere platziert. Da bin ich dann gestorben. Und glücklicherweise speichert das Spiel 2 Kontrollpunkte ab. Also 2 hintereinander, nicht 2 gleichzeitig. Das ist ja ziemlich blöd. Und ich konnte zum vorherigen springen, anstatt das ganze Kapitel nochmal neu, also von vorne zu beginnen. Was ganz schön lange dauert, der dritte Akt. Und das war relativ am Ende. Das war auch etwas ärgerlich, weil ich hab's jetzt schon so einen Monat, ich weiß gar nicht, wann das released wurde, aber ich hab's relativ lange nach Release gespielt und die Entwickler haben zeitnah zum Release einen Fotomodus angekündigt, der, glaube ich, immer noch nicht raus ist. Ich habe zumindest nichts gefunden, den hätte ich gerne genutzt, aber dass sowas dann angekündigt wird, bevor überhaupt so normale Bugs der Spielkampagne gefixt werden, was definitiv auch ein bekannter Fehler ist, finde ich sehr ärgerlich. Also da liegen ein bisschen die Prioritäten, glaube ich, falsch. Ja. Es wäre schön, wenn die Singleplayer-Kampagne, die halt vielleicht nicht der Fokus ist, aber den definitiv, in den alle Spieler, glaube ich, mal reingeschaut haben, dass der zumindest so funktioniert, dass man von Anfang bis Ende durchkommt, ohne dass man halt das Spiel neu starten muss, vorherige Checkpoints laden muss und so weiter und so fort.
Ja, bei mir war es noch so, wo du es gerade sagst, ich habe es ja sogar vor Release spielen können. Der Game Pass hat das Spiel vom offiziellen Start schon freigeschaltet. Der Start war damals ein Desaster. Da war es auch so, die Server waren scheinbar überladen. Man kam am Anfang nicht rein. Da ich zu dem Zeitpunkt aber wenig Zeit hatte, war das jetzt für mich jetzt nicht so schlimm. Aber die Meldungen sowohl im Freundeskreis als auch ja auf Twitter und so waren jetzt schon eindeutig, dass die Leute richtig angenervt waren, dass die nicht richtig spielen konnten oder eben Sachen hängen geblieben sind. Einfach so mitten im Spiel, was irgendwo an den Servern liegen musste, weil das Spiel ja eine ständige Online-Verbindung hat. Ja, aber gut, das ist Meckerei von gestern. Aktuell war es eben einfach nur so, dass das Spiel dreimal bei mir, wenn man so will, nicht weiterging. Das fand ich dann auch ein wenig doof. Wobei es nach dem ersten Mal den Schrecken ein wenig verloren hatte, weil ich dann ja wusste, okay, kann scheinbar passieren. Dann muss man die letzten 3-4 Minuten nochmal neu spielen.
Ja, Checkpoints sind zum Glück fair verteilt, wie ich finde.
Ja, überwiegend schon. Gameplay. Sollen wir da jetzt wechseln so ein bisschen, nachdem wir schon über die Grafik, Sound und Bugs gesprochen haben?
Ja, du hattest mir geschrieben, dass du da, ich weiß nicht, ob es eine Demo war, aber dass du diese Tutorial-Passage am Anfang gespielt hattest und du es dich leicht verärgert hat, dass du die dann beim vollen Spiel nochmal spielen musstest. Und das ist besonders ärgerlich, weil wenn du Veteran bist der Serie, dann bringt dir das Spiel in dieser Tutorial-Phase, die locker 15 Minuten geht, was schon eine Viertelstunde ist, so 1 bis 2 Sachen beibringt, die neu sind. Aber dir zum Beispiel einige der Nahkampfmanöver zum Beispiel nicht beibringt, die es neu gibt, weil du jetzt immer ein Messer dabei hast. Das hatte man, glaube ich, vorher nicht dabei, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das fand ich sehr irritierend, dass ich das nicht skippen konnte, weil das letzten Endes auch nichts zur Story beiträgt oder irgendwas. Wieso werde ich in dieses Tutorial gezwungen, wenn ich die Vorgänger schon gespielt habe?
Ich habe es auch nicht verstanden. Es hat mich einfach nur angeödet. Beim ersten Mal ging es noch, weil die Grafik auch da schon sehr, sehr schön war und man ein wenig staunen konnte. Beim zweiten Mal, was eben dann so gefühlt einen Monat, eben nachdem ich dann die Demo gespielt habe, dann schon wieder der Fall war, da hat es mich dann echt nur noch angekotzt. Das war nicht schön. Vor allen Dingen, das Spiel hätte ja merken können irgendwie, dass man das schon mal gemacht hat mit der Demo, aber gut.
Ja, weil es ist sehr schade, weil ich sag das, weil der erste Akt, wenn er dann beginnt, einfach zeigt, was die Entwickler drauf haben. Das, also ich habe direkt an Uncharted denken müssen, weil man in eine tropische Untergrundbasis muss, man von einem Helikopter abgeseilt wird im Vierer-Squad und ja, da schön in so eine tropische Insellandschaft platziert wird, die einfach als Tutorial-Passage, denke ich, auch wunderbar funktioniert hätte, ohne dass man da die 15 Minuten einen durch dieses Tutorial hätte zwingen müssen. Und ja, da hat's dann angefangen, wo man merkte, okay, es ist noch das alte Gears, aber was sie rausgeholt haben an technischen Spielereien, da bricht tonnenweise ein, links und rechts am Bildschirm, weiter hinten in der Ferne siehst du, wie was zusammenbricht und ein paar Minuten später kommst du dann dahin, was sie da nochmal alles rausgezaubert haben aus der Unreal 4 Engine. Das war ein sehr, sehr toller Einstieg. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Das Einzige, was mich irritiert hat, war, dass es hieß, Kate ist die Hauptfigur, dass man am Anfang erstmal mit JD spielt. Das hat mich etwas überrascht, aber ich glaube, das war ein guter Übergang von Gears 4 zu Gears 5, dass man da den ersten Akt nochmal mit JD dann beginnt, bevor man dann den Rest der Kampagne, was dann auch der Großteil ist, wie gesagt, mit Kate bestreitet.
Ja, insgesamt im Spiel sind ja ganz viele Veteranenfiguren dann auch enthalten. Insofern, für mich hätte man jetzt auch den Hauptcharakter des Spiels nicht schon wieder wechseln müssen im Vergleich zum vierten Teil. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, warum das jetzt gemacht worden ist. Außer weil eben die Hauptfigur eben ja stark mit der Story verwoben ist, dadurch, dass man ja schon im letzten Teil eben ja sie und dann mit der Mutter von ihr viel zu tun hatte. Aber man hätte es auch, glaube ich, aus der Position des JD, dann dem Protagonisten des letzten Gears-Abenteuers spielen können. Egal, es war jetzt so, wie es ist. Eine Szene hatte dadurch auch einen besonderen Wert bekommen. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, weil da quasi die Kontrolle des Schwarms ein wenig übernommen werden kann. Aber ansonsten, weiß ich nicht, hat es auch storymäßig jetzt nicht so super viel Sinn gemacht, da den Wechsel zu vollziehen. Ich bin da eigentlich eher ein Freund von Kontinuität und hätte gerne gehabt, dass man eben einen neuen Helden, von mir aus eben die Kate schon im ersten Teil gespielt hat oder eben JD weitergeführt hätte.
Ja, das war auch ein Kritikpunkt, den ich am Vierer hatte. Kate ist ja die ganze Kampagne über dabei. Wieso konnte man sie nicht als Hauptfigur spielen? Vor allem, weil ja die Story dann schon am Ende des vierten Teils in ihre Richtung sich dreht. Ich fand das sehr seltsam, dass man da dem Spieler nicht schon die Option gegeben hat, mit ihr die Kampagne durchzuspielen.
Gut, meine Hoffnung ist ja, dass vielleicht jetzt jeder Teil einen anderen Hauptcharakter hat, dass man auch nochmal mit Marcus Fenix irgendwann spielen kann. Abwarten. Also Intro hat sie gerade schon angesprochen und auch dieser Level auf dieser Südseeinsel, zumindest sah es so aus, war sehr, sehr linear. Schon mit Akt 2 öffnet sich dann aber die Spielwelt und man wird in eine Schneelandschaft gesetzt. Diese Schneelandschaft ist zum einen relativ offen gehalten. Offen heißt hier, man hat eine Oberweltkarte, auf der man sich mit einem Segelgleiter fortbewegen kann und dann verschiedene Hotspots sieht und auch ansteuert. Und jeder einzelne Hotspot selber ist dann wiederum ein eher linearer Level oder so eine Art Mini-Encounter, wo in einem bestimmten Areal so ein kleiner Hordenmodus beginnt. Das ist erstmal eigentlich ganz, ganz nett so gelöst in der Form, wobei ich sagen muss, mein Geschmack hat's nicht getroffen. Ich wäre da eher ein Freund von streng linearem Gameplay gewesen, wie es dann auch tatsächlich in den alten Teilen war. Mir ist klar, die wollten es damit auflockern und vielleicht auch eben dieses Open-World-artige damit so ein bisschen fokussieren und vielleicht mehr Gefühl für die Spielwelt geben, hätte man für mich aber so nicht machen müssen. Wie hat dir dieser Aspekt des Spiels gefallen?
Die Schneewelt hat mir zum Anfang noch zugesagt. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dann auch die ganzen Nebenmissionen zu lösen. Und so zum Ende hin der Schneewelt wird man schon ziemlich oft hin und her geschickt. Also es ist Open World, das finde ich der falsche Begriff. Du hast es schon richtig gesagt, das sind mehr Hubs. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass alles, was man sieht, auch begehbar ist. Man ist praktisch in einer Schlucht gefangen, sag ich mal, und die Berge links und rechts dienen dann als Absperrung. Und das war schon grenzwertig dann zum Ende hin. Und Akt 3 war es dann, wo es mir komplett wortwörtlich den Wind aus den Segeln genommen hat. Man hat ja dieses Skiff und da war es dann einfach zu viel des Guten. Die Welt war zu groß und zu leer und die Hotspots, die interessant waren, waren zu weit auseinander verteilt. Und das ständige Backtracking, vor allem zum Ende hin, hat mich wirklich eher frustriert, muss ich gestehen. Ich hätte mir da kleinere, kompaktere Hubs gewünscht, die das Ganze vielleicht einfach ein bisschen zugänglicher machen und nicht meine Zeit verschwenden, weil so hat sich's leider manchmal angefühlt. Weil neben diesen Hotspots gibt's absolut nichts in diesen Welten. Da sind keine zufälligen Encounter oder irgendwas, nicht irgendwelcher Loot verteilt oder so, sondern das, was du finden kannst, das, was interessant ist, findest du an diesen Hotspots. Und alles, was dazwischen ist, ist Hintergrund. Und das ist sehr ärgerlich, wenn dann so eine Fahrt von einem Ende zum anderen schon mal 2 bis 3 Minuten dauert und sich das dann halt aufgrund dieser ständigen Backtrackerei einfach auf Dauer summiert.
Ich finde, da muss man auch sagen, so ein Spiel eben wie Uncharted hat es da überwiegend besser gemacht, weil auch Uncharted hat ja diese Passagen, wo man Fahrzeuge benutzt. Und irgendwie fand ich, war gerade bei Uncharted, entweder ist ja so eine Action-Szene, wo man auf irgendeinem Jeep jetzt bei Uncharted verfolgt von Helikoptern, Motorrädern und irgendwie seinen Weg bestreiten muss. Und das gab es in ähnlicher Form ja bei Gears, bei den älteren Teilen auch schon mal, wo eben das Fahrzeugfahren, was ja grundsätzlich Spaß macht, irgendwie aufgelockert wird. Oder man hat in so einem Titel wie Uncharted ja dann so Art Rätselpassagen, dass man in irgendeiner Form gucken muss, wo kann ich jetzt hier mein Abschleppseil ansitzen, damit ich mich irgendwie so einen Hügel hochziehen kann oder ähnliches. Das gibt's da auch nicht. Vom Prinzip her, du hast gerade eben so schön gesagt, kam dir die Zeit so ein bisschen ja wertlos vor oder einfach ein bisschen Zeit totschlagen. Man fährt halt mit diesem Skiff durch die Gegend. Das Fahren grundsätzlich macht Spaß, aber irgendwie passiert da auch nichts. Es ist ein Stück weit langweilig in der Passage, ne?
Genau, also es steuert sich gut, es sieht auch toll aus, es sieht sehr spektakulär aus, vor allem wenn man dann in Windrichtung fährt und das Segel dann richtig sich aufbläht. Aber es passiert halt leider nichts in diesen Passagen, bis du halt zu diesen Hotspots kommst und die sehen auch fabelhaft aus, ja, also die sehen spektakulär nur Ende aus, aber diese Wege dazwischen, der Weg von A nach B und dann wieder zurück nach A und dann zu C und dann schon wieder zurück nach B, und das ist das, was sich zum Ende hin mehr nach Arbeit angefühlt hat. Und da muss definitiv für den nächsten Teil, wo das ja verstärkt, also noch weiter verstärkt und ausgebaut werden soll, muss das nochmal fokussiert werden. Also da hat irgendwie, die Idee war da, die Idee war gut, aber die Umsetzung, da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden, dass das im nächsten Teil einen besseren Flow hat, weil Gears ist halt schon eher dafür bekannt, dass es halt so ein Stop-and-Go-Spiel ist. Also du kommst in eine Arena, ballerst ein bisschen, gehst durch einen Tunnel, kommst in die nächste Arena, und dieser Tunnel ist jetzt praktisch halt dieses Hub. Und das müssen sie irgendwie verfeinern, dass dieses Hub sich nicht wie 3 Minuten Zeitverschwendung anfühlt, sondern dass es Spaß macht, von Punkt A zu Punkt B zu kommen, wie halt in linearen Spielen damals.
Also irgendwas in der Form muss auch geplant gewesen sein, weil dieses Segelschiff hat ja auch Waffen montiert. Die brauchte man gar nicht. Ne? Also die hätten ja nicht dran gebastelt, wenn da nicht mal irgendwie eine Planung gewesen wäre. Aber gut, da kann man jetzt viel spekulieren. Wir können nur festhalten, was gewesen ist. Und da ist es einfach so, dass das Fahren zwar grundsätzlich Spaß macht, aber das Spiel wird dadurch nicht bereichert, sondern eher gestreckt und so ein bisschen fehlt das Salz in der Suppe, was in anderen Spielen eben dann vorhanden ist in solchen Szenen. Ja, aber wenn man dann erstmal an einem der Punkte angekommen ist, dann hat man ganz klassisches Gears-Gameplay. Man geht in geschlossene, lineare Areale, die zwar teilweise auch Backtracking haben. Häufig fand ich, dass man erstmal zum Beispiel eine alte Wissenschaftsstation sich in Ruhe anguckt, auf dem Weg zu einem bestimmten Platz hin, dann passiert da was, dann brechen irgendwo überall die Locusts los und dann muss man sich dann den Weg wieder rauskämpfen, sodass man erst entspanntes Sightseeing, der wirklich wunderschönen Grafik hat, und danach kommt dann der Teil, wo dann die Action losgeht. Also so habe ich es zumindest mehrfach empfunden.
Ja. Die Schauplätze waren auch mit das Highlight des Spiels. Also da gab's einige Schauplätze, die waren halt einfach von der Art und Weise, wie die sie designt waren, echte Hingucker, das kann man nicht anders sagen. Es gibt eine verlassene Raketenbasis, die ist bombastisch.
Ja, da müssen wir ganz kurz, da müssen wir gerade mal verweilen, wenn du sie schon erwähnst.
Okay.
Gibt es so eine Haupthangarhalle, wo ein Teil der Rakete gelagert ist. Diese Halle ist so riesig, Wahnsinn. Da kann man also wirklich bis zum Horizont gucken und noch weiter, obwohl es eine Halle ist. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, auch von der Technik her. Also das war ein wirklich gewaltiger Raum, der zwar auch im Spiel genutzt wird, aber auch gar nicht so intensiv. Also ich meine, man hat zwar da mehrere Positionen, wo man sich auch mal durchkämpft, aber der Großteil der Halle ist einfach nur gemacht worden, glaube ich, damit es so gut aussieht.
Ja, und das ist auch vollkommen okay, weil, wie gesagt, nicht alle Hotspots so gestaltet sind. Das war halt der eine, der wo das auch Sinn macht. Da wird halt eine Rakete zusammengebaut. Und ich glaube, da brauchst du schon ein bisschen Platz für. Und ja, dann gibt's halt dieses Labor, was du erwähnt hast. Du findest abgestürzte Flugzeuge in der Schneelandschaft, verlassene Minenschächte und sowas. Die zwei Städte, die du besuchst, das sind dann die linearen Passagen, aber die sehen auch besser aus denn je. Es ist einfach immer eine Freude, die neuen Schauplätze zu erkunden, sie zu auskundschaften, zu gucken, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und dazu zu schauen, dass man ein paar Upgrades findet. Viele dieser Hotspots sind, wie gesagt, auch optional und dienen dann letzten Endes nur dazu, dass man für diesen Roboter, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, hieß der Jack?
Der Jack, ja, den gibt's ja zweimal. Man hat ja erstmal den alten am Anfang und dann gibt's einen neuen, ne? So ist das ja mit Robotern, die werden schnell ausgetauscht.
Ja, für den kann man Upgrades gewinnen. Man bekommt auch ein paar über die Story geschenkt, aber die geilsten Upgrades meiner Meinung nach bekommt man halt, wenn man die optionalen Nebenquests macht, und entsprechend habe ich dann auch wirklich alles ausgekostet, was dann leider
alles ausgekotzt ist.
Ja, das führt schon zu dem Punkt, was ich dann halt meinte, dass es mir wirklich am Ende von Akt 3 einfach zum Hals raushing, weil das irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, da andauernd hin und her zu fahren. Das hätte man besser machen müssen. Und das Ärgerliche ist, man muss diese Rakete zusammenbauen. Und dann findet man endlich diesen einen Punkt, wo ein Teil der Rakete ist. Und man war ja schon vorher an dem anderen Punkt. Und dann sagt dir das Spiel, jetzt musst du nochmal die ganze Karte zurückfahren. Und dann musst du sie auch noch einholen. Und die Idee ist so cool, aber Manchmal hat es an der Umsetzung einfach gemangelt. Ich wünschte, sie hätten es da ein bisschen besser gepaced. Einfach irgendwie, dass das Pacing vom Spiel her sich etwas flüssiger anfühlt. Man hatte sehr viele Ruhephasen. Wenn sie gewollt sind, in den Laufpassagen ist das angenehm, aber wenn sie halt so erzwungen sind, dann macht das, vor allem wenn man es schon 1000 Mal gemacht hat, zum Ende hin einfach etwas weniger Spaß.
Mein Lieblingsfeature von diesem Jack ist übrigens, das kriegt man ja gegen Ende des Spiels, dass man Feinde übernehmen kann. Und das auch noch in verschiedenen Ausbaustufen, auch was die Zeitdauer angeht, das fand ich sehr, sehr mächtig. Habe ich immer gern benutzt. Irgendeinen fetten Gegner, weil da kann man auch die ganz fetten rauspicken, sagen, Jack, du übernimmst den jetzt, und dann ballert dieses fette Vieh in den eigenen Reihen rum. Hast du das auch so gerne genutzt, oder Hattest du andere Lieblingsfunktionen?
Nee, ich habe den Schild ganz gerne benutzt. Diesen Eislaser, der die Gegner einfriert, das war dann meine zweite Option. Und wenn man unsichtbar wird, das fand ich auch klasse, weil man dann ein bisschen stealthen konnte. Was relativ angenehm war, mal zur Abwechslung in ein Gebiet reinzugehen und so die erste Welle wirklich komplett per Stealth ausschalten zu können, ohne dass man seine wertvolle Munition verschwenden muss dafür.
Ja, Schwierigkeitsgrad vielleicht auch, wenn du schon gerade sagst, angenehm von dem Spiel, hat angezogen. Bei dem letzten Gears war es ja so, dass normal eigentlich zu einfach war für jemanden, der das Spiel schon geübt gespielt hat. Diesmal hat mir normal so grob auf der Hälfte des Spiels an einer Stelle so viel Nerven gekostet, weil ich da irgendwie viermal neu laden musste. Das mag jetzt einen Spieler von einem Demon's Souls vielleicht jetzt nicht abschrecken, aber für mich ist das irgendwie gefühlt immer verschenkte Zeit, hat mich dann dazu animiert, das Spiel auf Easy umzustellen, was danach tatsächlich dann auch wieder sehr einfach war, bis auf ganz wenige Szenen, die dann einfach nur lang waren, wo man so ein bisschen aufpassen musste, aber die danach auch nicht mehr super schwer waren, wenn man dann prinzipiell geübter Spieler ist. Aber insofern hat der Schwierigkeitsgrad ein bisschen angezogen und ich glaube, auf Mittel musste man sich dann auch schon ordentlich durchkämpfen. Das hast du ja, glaube ich, bis zum Ende dann auch verbissen gemacht, ne? Ohne dass du da zurückgestellt hast.
Ja, es gab bei mir auch eine Passage, wo ich wirklich frustriert war. Auch wieder am Ende des dritten Akts. Der dritte Akt ist so meine Krux an dem Spiel. Und der hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, aber ich bin stark geblieben, ich habe es irgendwann geschafft. Ich glaube, ich bin zweimal gestorben oder so. Und ja, der Rest ging dann auch wieder, aber das Balancing ist manchmal schon etwas unfair, habe ich das Gefühl. Also gerade wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich die letzte Welle geschafft, aus irgendeinem Grund kommt dann noch eine Welle. Und die fühlte sich manchmal einfach nach zu viel an. Also nach, ja, auch schon wieder ein bisschen Zeitstreckung. Vor allem, ja, wenn dann halt zwei starke Gegner kommen und beide ein Schild haben aus irgendeinem Grund. Das fühlte sich schon, das war fair, man hat es geschafft, wie gesagt, aber es hat sich nicht mehr schön angefühlt. Also das fühlte sich einfach nur nach, der Spieler muss jetzt hier möglichst viel Munition verschwenden, damit er im nächsten Kampf wieder ein bisschen sammeln gehen muss. Und das war irgendwie komisch zum Ende hin.
Ja, also danach, also auf einfach spiele es sich wie ein Action-Movie, dann hat es mir auch wieder deutlich mehr Spaß gemacht, so die zweite Hälfte des Spiels quasi. Ja. Akt 3, du sagst, der hat dir nicht so gefallen. Was mir am dritten Akt aber besonders gut gefallen hat, war, dass hier die Eis- und Schneewelt gegen eine Wüstenwelt mit überall vorhandenem feuerrotem Wüstensand getauscht wurde, der auch so ein ganz tolles Glitzern hatte. Das hat mich an den Star Wars Episode 8 erinnert. Ich glaube, Maurice, du wirst ihn noch nicht gesehen haben, aber vielleicht kennst du diese Szene, wo auch dort das Wüstenmeer von diesem roten Sand so aufgelockert wird. Hat, fand ich, ganz fantastisch ausgesehen. Und alle Gebäude und überall fliegt dieser rote Sand da rum. Und wie so Schneeverwehungen kommt der in alle Gebäude rein. Das sah schon auch wieder sehr, sehr, sehr gut aus.
Ja, und das Tolle war, man kommt dann, also es gibt coole Wettereffekte in dem Spiel und man kommt dann in einen Sturm rein. Das Problem ist, dass der Sturm zonenbedingt ist und nicht zufällig. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber dann schlagen halt überall Blitze ein und dann entstehen so Quarzbäume, nenne ich jetzt. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Und das sieht halt spektakulär aus, wenn das live vor dir passiert und du da gerade durchbretterst. Links und rechts Wirbelstürme und Blitze und Donner und du bretterst da durch den Wüstensand, durch die Dünen. Sehr spektakulär. Das Einzige, was ich schade daran finde, ist, dass sie beide offenen Areale schon vorher gezeigt hatten und dass dann so ein bisschen die Überraschung gefehlt hat, was man noch zu sehen bekommt. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie nur das Schneelevel gezeigt hätten und dass dann diese rote Wüste als Überraschung dann halt erst im Spiel offenbart wird.
Ja, gut, ist mal die Frage, was zeigt man schon im Vorfeld, ne? Aber Ja, aber ich fand trotzdem auch gut, dass es nur zwei von diesen Welten waren, weil eine dritte hätte mich dann wahrscheinlich auch schon wieder angeödet, dass es dann zu viel geworden wäre. Also, wie gesagt, ich war eh nicht so der Freund von den offenen Welten und vom Setting her war es toll, aber man hätte das für mich eben kleiner fassen können. Und mit den Wettereffekten ist da so ein Überbleibsel aus dem vierten Teil, der hier aber, wie ich fand, jetzt auch bei weitem nicht so präsent war und damit deutlich angenehmer, weil ich hatte so den Eindruck, gerade auch im vierten Teil, was dieses Gimmick, das war ja auch sehr stark beworben worden, vielleicht auch ein, zwei Mal zu viel im Spiel vorgekommen war. Jetzt war es, fand ich, genau richtig.
Ja. Du sagst, ein drittes hättest du nicht mehr ausgehalten, ein drittes offenes Areal, das geht mir genauso. Trotzdem fand ich, dass der vierte Akt viel zu kurz war und dass das Spiel sehr abrupt endet. Und ich glaube, wenn das okay ist, könnten wir dann auch langsam zur Story kommen, weil die ist leider meiner Meinung nach das größte Problem, das größte Hindernis, womit sich Gears 5 selbst im Weg steht. Das Ende von Gears 4 teast schon ziemlich genau an, was es mit Kate auf sich hat und ihrer Mutter. Das wird hier auch geklärt, allerdings schon in Akt 2. Und dann gibt's aber noch zwei Akte, wo dann storytechnisch eigentlich gar nichts mehr passiert, was irgendwie relevant wäre. Kates Mission ist in dem ersten Kapitel, in dem man sie spielt, geschafft. Und jetzt muss man einfach nur noch weiter, weil Bert sagt, hey, da gibt's was Cooles. Sehr seltsam. Also ich fand's seltsam, dass man den Hauptkonflikt, den man so groß aufgebaut hat, zum ersten Drittel des Spiels praktisch oder zur Hälfte, je nachdem, wie schnell man durchkommt, beendet. Den großen Aufhänger, den man sich gesetzt hat. Und dann die andere Hälfte des Spiels oder bis zu zwei Dritteln bei meiner Spielzeit dann eigentlich nur noch so vor sich hintrottet und so ein bisschen Nebenzeugs macht, was zwar wichtig für die Core ist, aber für die Hauptstory, die sich um Kate drehen soll ja angeblich. Man erinnere sich an diesen Pseudo-Arthouse-Trailer auf der E3, der dann überhaupt nicht mehr zur Geltung kommt, weil man das viel zu schnell alles aufgelöst hat. Und dann geht's zum Ende hin noch so eine beknackte Entscheidung, die man treffen muss, die dann Türen und Fragen offen lässt, wie man damit Gears 6 dann irgendwann fortführen und diese Geschichte vielleicht auch zu Ende führen will. Da war ich leider nicht wirklich mit einverstanden, wie sie das gehandhabt haben. Das fand ich sehr ärgerlich, wie abrupt die Geschichte erzählt wurde und wie abrupt dann auch diese Geschichte auf einmal aufhört mit einer Entscheidung, die sich unverdient anfühlt, sag ich mal.
Ja, ich glaube, die Story, da würde ich dir auch beipflichten, des Spiels ist eher also auf Action-Niveau, sag ich mal, nettes Beiwerk, als dass man sagt, ich bin jetzt super gespannt, wie die Story weitergeht. Ich würde es auch irgendwie eher im Vergleich zu Gears of War 1 bis 3, was ja schon einen sehr konkreten Storybogen hatte, hier mit so einer Serie vergleichen, wo man gerade Episode 2 gesehen hat. Das Problem ist, es wird 10 Episoden geben und das war irgendwie gefühlt auch nur ja ein ganz kleiner Mosaikstein, den man da jetzt begleiten durfte. Ich meine, die Grundstory von dem Spiel ist ja eigentlich, dass man versucht, diesen Hammer der Morgenröte, den man auch schon aus den alten Teilen kennt, wieder zusammenzubasteln und einsatzbereit zu machen. Und alles andere schwingt so ein bisschen darum herum, aber man hat keinen gewaltigen Konflikt, der ausgetragen wird. Man hat auch keine, sag ich mal, wirklich epische Gesamtschlacht oder irgendwas in der Art, worauf man zusteuert. Und erst recht hat man nicht so ganz typisch aller eben zweiten Teil von einer Trilogie, dass man hier am Ende irgendwie so niedergeknüppelt wird oder irgendetwas in der Art. Auch das ist, finde ich, nicht der Fall. Insofern ist das einfach ein Story-Häppchen, was das Ganze ein Stück weiter trägt. Man weiß etwas mehr hierüber, etwas mehr darüber. Und vom Prinzip her könnte jetzt schon nächsten Monat der nächste Teil kommen, der die Geschichte dann wieder ein Stückchen weiter erzählt. Und ja, also man hat, glaube ich, ganz gezielt die Sache hier so offen gehalten, dass da noch wirklich viele Teile kommen können.
Was ja an sich auch okay ist. Also ich bin nicht dem abgeneigt, dass sie diese Franchise weiterhin fortführen möchten. Aber ich find's halt schade, dass man diesen Teil damit nutzt, halt im Endeffekt nichts wirklich fortzuführen. Also es ist, das Ende vor allem hat sich sehr unbefriedigend angefühlt, weil ich dachte, Moment, ist das jetzt ernsthaft der letzte Endboss? Der letzte Endboss, den hat man im Kapitel zuvor schon mal bekämpft, ärgerlicherweise. Das ist jetzt leider ein leichter Spoiler, aber erwartet da keine große Überraschung. Wie man den bekämpft, ist anders, aber...
Doch, eine große Überraschung schon. Das ist das fetteste Vieh, was ich da in dem Spiel gesehen habe, aber...
Ja, aber man bekämpft das schon vorher. Das ist ja das Ärgerliche.
Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich fand, das war jetzt für mich nicht das Problem, ehrlich gesagt. Okay. Also... War schon angemessen, weil es davor ja doch ein bisschen einfach war, ne?
Ja, also ich war leider eher enttäuscht von dem Ende. Also wie gesagt, man trifft da eine blöde Entscheidung, wie ich finde. Und dann bekämpft man einen recycelten Boss und dann hört's einfach auf. Und das war mir persönlich irgendwie zu unbefriedigend. Im Endeffekt geht es jetzt einfach nur wieder darum, die Locust praktisch einzudämmen und aufzuhalten. Und das hat man jetzt die letzten 5 Spiele, wenn man Judgment dazu zählt, sogar 6 Spiele schon gemacht. Ich wünschte, die Story hätte sich einfach mehr um Kate gedreht. So wie man das angeteased hat, so wie man es ja auch die ersten 2 Kapitel gedreht hat, anstatt dass man ihre Story dann zur Hälfte des Spiels einfach fallen lässt und sich dann wieder um den typischen Gears-Kram kümmert, wo das doch der Teil sein sollte, der die Gears-Franchise wieder ein bisschen aufrüttelt und neuen frischen Wind in die alten, staubigen Gears-Segel weht. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, so zum Ende hin, wo die ganzen guten Ideen da waren, die ganzen guten Ansätze, dass dann halt einfach viele dieser Ansätze einfach entweder ins Leere geführt haben oder halt sehr unbefriedigend umgesetzt waren. Und es ist so ärgerlich, weil das Spiel hat so viel mehr Spaß gemacht als Gears 4. Gears 4 war halt wirklich, das hat sich wie Arbeit angefühlt zu 100% der Zeit für mich. Da habe ich mich durchgequält, das hat sich so antiquitiert und alt angefühlt. Einfach, das hat mir rückblickend wenig Spaß gemacht, der vierte Teil. Und der Fünfer, der hatte auch seine Momente, wo ich wirklich frustriert war. Wie gesagt, der hat viele, viele tiefe Momente für mich, aber halt eben auch diese Höhen, die einfach spektakulär waren, die super, super in Szene gesetzt waren und dann halt zu so einem komischen Ende zu kommen, wo wir praktisch wieder auf Punkt Null sind, das fand ich schon sehr ernüchternd.
Ja, also Story ist nicht das Highlight des Spiels. Jetzt ist es so, das Spiel hat auch noch einen gewaltig großen Online-Modus und dieser Online-Modus wird ja von den Fans auch richtig abgefeiert. Ich kann jetzt schon mal vorab sagen, ich habe da keine Sekunde bisher reingeschaut. Nicht, weil ich die anderen Teile da damals mit Online nicht mochte. Einfach, es hat sich bisher nicht ergeben und ist immer kompliziert. Und alleine da reinzugucken, habe ich auch keine Lust. Wenn mache ich sowas meist eher mit Freunden und hat sich nicht ergeben. Hast du da mal reingeschaut? Können wir dazu was sagen? Oder wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nee, nicht wirklich. Ich bin ja nicht so der Multiplayer-Spieler.
Ja, also insofern, wenn ihr das online spielen wollt, müsst ihr selber ausprobieren. Da sind wir dann an dieser Stelle raus, wobei zumindest kann ich sagen, in der Vergangenheit war Gears eigentlich immer als Online-Spiel auch mal einen Blick wert. Spielt sich halt durch dieses Deckungsshooter-Gehabe ja doch anders eben als ein klassischer Call of Duty-Vertreter oder ähnliches. Ja, kann ich jetzt eben wenig zu sagen. Ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas Besonderes gibt, was man unbedingt erwähnen müsste. Aber eigentlich haben wir soweit alles zum Spiel, glaube ich, gesagt. Zumindest habe ich gesagt, was ich sagen kann.
Ja, wie gesagt, es ist man kann das Spiel übrigens auch im Koop wieder spielen. Habe ich jetzt leider nicht gemacht, aber
sogar zu dritt.
Die Option ist immer gegeben. Und ja, ich denke, so zur Kampagne haben wir eigentlich alles gesagt. Also ich freue mich mehr auf den 6. Teil jetzt, wie ich mich nach dem 4. auf den 5. gefreut habe, weil, wie gesagt, die Ansätze da sind. Aber ich hoffe, dass sie da definitiv die Kritik sich zu Herzen nehmen, die Spieler hatten. Wir sind nicht die einzigen, die offenen Areale zum Ende, denen die ein bisschen zum Hals raushängen dann zum Ende, dass sie vielleicht darauf achten, dass die Kampagne nächstes Mal insoweit bugfrei ist, dass der normale Durchlauf halt nicht mit solchen Fehlern besetzt ist. Und vielleicht auch gucken, dass sie die Story ein bisschen mehr fokussieren, nicht so hin und her springen lassen. Dann könnte das ein toller Abschluss für diese zweite Trilogie werden. Oder vielleicht halt, wie du es schon eher gesagt hast, dann halt einfach der Aufhänger für das nächste große Event. Da hätte ich nichts gegen, solange es gut gemacht ist. Und GS5 hat da definitiv die richtigen Ansätze und Versprechen schon gezeigt. Und ich hoffe, dass wir es mit dem nächsten Teil dann noch mal ein Stückchen besser machen können, weil GS5 hat auf jeden Fall mein Interesse an der Serie wieder aufblühen lassen. Und ich bin derzeit am Überlegen, ob ich nicht 2 und 3 und Judgment jetzt doch mal durchspielen soll, weil ich habe die ja bis heute tatsächlich nie durchgezockt, muss ich gestehen.
Aber gibt's mit Abwärtskompatibilität alles auf der Xbox. Das ja. Lohnt sich an der Stelle.
Mhm. Und das Coole ist, ich habe mir damals GS4 gekauft, als ich deine Xbox bekommen habe. Und da lag ein Download-Code bei. Ich weiß nicht, ob das bei allen Versionen ist, aber bei mir lag damals ein Download-Code bei, halt für 1, 2, 3 und Judgment. Was halt schon ein krass geiler Service ist, dass man einfach so die Vorgängerspiele geschenkt bekommt. Hammer. Also sehr, sehr lobenswert, was The Coalition und Microsoft da mit GS4 abgeliefert haben. Auch wenn es mir dann letzten Endes weniger gefallen hat. Aber wie gesagt, sie sind auf einem guten Weg und auf dem richtigen Weg vor allem. Und das ist das Wichtige, denke ich.
Ja. Ja, dann sind wir soweit durch mit Gears. Und ich würde sagen, dann lass uns doch zum Outro kommen, um da noch ein wenig vielleicht über die anderen Titel zu sprechen, die wir zuletzt gespielt haben oder ganz anderes. Also, liebe Hörer, bleibt dran, das Outro kommt noch. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Maurice, im Outro reden wir traditionell über die Dinge, die uns ansonsten noch in den letzten zwei Wochen beschäftigt haben. Wie sieht's da aus bei dir? Hast du, nachdem du Gears durchgezockt hast und die Höllenpforte des Game Pass geöffnet hast, noch anderes anzocken können oder womit hast du die Zeit verbracht?
Ich habe mir im Game Pass schon ein paar Titel runtergeladen und markiert, wobei ich da gerne wüsste, wie man die markierten Spiele findet. Wenn mir das jemand erklären kann, das wäre sehr schön. Aber ich habe es dann noch nicht angefangen, weil ich mir zwischenzeitlich noch was anderes bestellt hatte. Ich habe mir Horizon Zero Dawn bestellt in der Complete Edition, weil ich das ja noch nicht gezockt hatte. Ich habe mir Sleeping Dogs in der Definitive Edition bestellt, weil ich die Xbox 360-Version damals schon klasse fand und gerne auch noch den neuen Inhalt in schönerer Optik erleben möchte und das Spiel halt einfach klasse war. Das war wirklich ein tolles Open-World-Spiel. Aber ich habe mit dem letzten Spiel angefangen, was ich mir bestellt hat, nämlich Assassin's Creed Origins. Und ich bin ja jemand, der offene Welten nicht mag, der Crafting nicht mag, der so leere Missionsstrukturen nicht mag, der eigentlich auch schon sehr müde ist von dieser Ubisoft-Struktur. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe schon knapp etwas über 30 Stunden gespielt, wenn nicht sogar mehr als 30. Und ich kann einfach die Finger nicht loslassen. Das ist so ein Hirn aus und einfach von Fragezeichen zu Fragezeichen gehen Spiel. Und das macht einfach höllisch Spaß, weil Ägypten ein toller Schauplatz ist, weil sich die Bewegung von Bayek, dem Hauptcharakter, besser anfühlt als je zuvor in einem Assassin's Creed. Die Bewegung ist super flüssig, es fühlt sich alles gut an. Und so hirnlos die Story und die Nebenmission auch sein müssen. Ich lese zwar alles durch, aber es geht in einem Ohr raus und kommt aus dem anderen wieder. Es ist einfach ein Spielfluss, der zum Abend hin, zum Abschalten einfach perfekt ist. Und ich habe noch so viel vor mir. Ich habe so circa die Hälfte der Karte freigeschaltet. Und also noch ein bisschen was vor mir, aber ich kann einfach nicht aufhören, das zu spielen. Es macht irre viel Spaß, von Schauplatz zu Schauplatz zu wandern, zu gucken, was es da zu erkunden gibt, und dann halt die ganzen historischen Schauplätze zu erleben. Es ist ein Traum, der auch noch großartig aussieht. Ich habe es mir sicherheitshalber auf der Xbox gekauft, dass ich irgendwann mal, wenn ich eine X aufrüste oder dann auf die nächste Konsolengeneration, dann das Ganze auch in 4K in der besten Variante genießen kann, dass ich da schon mal vorbereitet bin. Und ja, du siehst es wahrscheinlich jeden Tag, wenn du online bist, Thomas, dass ich nur am Assassin's Creed zocken bin, weil ich kann einfach die Finger nicht davon lassen. Es macht höllisch Spaß, das zu spielen.
Für mich vollkommen nachvollziehbar. Ich habe ja da damals im Podcast auch schon extrem von geschwärmt, dass nach Black Flag mich das Spiel wieder so richtig reingeholt hat in das Franchise. Und ich bin sehr verliebt in diese Formel, die dort insgesamt angeboten wird. Und so ein bisschen, gerade wenn man die Rollenspielaspekte mag, wird das ja dann im Odyssey-Teil sogar noch weiter perfektioniert. Also alles in allem, ja, wie du schon sagst, richtig entspanntes, tolles Gameplay mit fantastischer Grafik und atemberaubenden überhaupt Settings an der Stelle. Dass das so in der Qualität, in da ja wirklich echter Open World machbar ist, hätte ich zum Anfang der Generation nicht für möglich gehalten. Das ist einfach ja ein ganz fetter Pluspunkt, und in 4K dreht das Spiel tatsächlich nochmal richtig auf. Also das war damals auch einer der ersten Titel für mich, ja, dann in 4K. Geil, einfach nur toll. Ja, also da hast du dir was Schönes ausgesucht. Genau das, was man als kleinen Snack zwischendurch spielen kann, wenn der Game Pass sehnsüchtig wartet.
Ja, ja. Dabei gibt's da definitiv Spiele, die mich interessieren. Ich habe mir das Crackdown geladen. Ist jetzt nicht das Highlight, aber ich habe mir auch The Outer World geladen. Und ich glaube, das ist ein Titel, der dann eher dir liegt. Aber du hast mir den ja zur E3 schon schmackhaft gemacht. Und der wird dann nach Assassin's Creed auf jeden Fall auch in Angriff genommen. Ich schaue zumindest mal rein. Ich kann nicht garantieren, dass es mir gefällt. Aber es ist interessant genug, dass ich da auf jeden Fall mal reinschauen muss.
Also ich habe jetzt schon, nachdem ich ich habe 5 Stunden The Outer Worlds gespielt. Ich muss sagen, das war so eine Achterbahnfahrt. Bei der E3 hat mich das Spiel richtig angefixt. Dann habe ich danach einige Sachen gehört, wo ich mir dachte, puh, ob das mir tatsächlich gefällt, ob das so das geworden ist, was man mir auf der E3 versprochen hat. Da war ich eigentlich wieder auf dem Weg nach unten. Und dann ist das Spiel, obwohl das ja von einem Microsoft-Studio kommt, zum Start nicht im Game Pass drin gewesen, hat Vollpreis gekostet und, wo ich mir gesagt habe, okay, da wartest du also eher mal ab, bis es das für 30 Euro gibt, oder aber vielleicht lässt es dann auch aufgrund der Zeitnot komplett aus. Aber dann war es auf einmal Bums, jetzt netterweise für alle, die es zum Release gekauft haben, dann doch im Game Pass relativ zeitnah drin. Und ich kann jetzt schon mal verraten, dass das Spiel mir richtig, richtig gut gefällt. Wer Spiele wie Skyrim mag, ich habe ja Fallout nie so richtig gespielt, weil mich da die Grafik mal so angenervt hat. Aber wer Spiele wie Skyrim mag und wahrscheinlich auch Fallout, wird da voll auf seine Kosten kommen. Ganz tolles Dialogsystem, herrliche Grafik, super Humor in den ersten 5 Stunden zumindest. Und auch so optionale Entscheidungen, die man treffen kann innerhalb des Spielverlaufs, dass sich die Story zu einem gewissen Anteil mitändert. Also ich bin da jetzt schon sehr begeistert. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, wenn du auch reingeschaut hast. Das können wir gerne in einem zukünftigen Podcast machen.
Ja, und ich muss auch sagen, man hat es vielleicht gemerkt in den letzten 2 Monaten circa, dass ich so ein bisschen Flaute hatte, dass ich keine Lust auf Zocken hatte, aber seit Link's Awakening bin ich wieder voll drinne, und es ist immer schön, wenn man diese Phasen überwunden hat, wo es keinen Spaß macht, irgendwie irgendwas zu spielen, man nicht so richtig weiß, was man zocken soll, und dann kommen so die 3-4 Titel hintereinander, wo du einfach voll drin aufblühst. Mir hat Link's Awakening gefallen, mir hat Gears 5 zum Großteil sehr gefallen, Assassin's Creed gefällt mir auch super, und ich hoffe, dass das jetzt einfach bis zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wo dann ja schon die nächsten Highlights anstehen, sich das so hält. Ich habe auf jeden Fall ein paar ältere Titel nachzuholen, also rechnet damit, dass meine Podcast-Themen die nächsten 2-3 Folgen vielleicht etwas ältere Spiele sein werden, aber ich bin endlich wieder voll im Zockerfieber, und ich habe das vermisst, die letzten 2 Monate einfach Spiele zu haben, die mich richtig fesseln und wo ich denke, ah, komm, machst du noch eine Mission und auf einmal sind 2 Stunden vergangen. So ging es mir heute bei Assassin's Creed. Und ja, ich finde sowas einfach klasse, wenn man dann da wieder drin ist. Und ich glaube, so eine Down-Phase tut dann hin und wieder auch einfach mal ganz gut, dass man, wenn man dann wieder reinkommt, mit frischem, erholten Blick dann das Ganze wahrnimmt.
Ja, ja, gerade so zum Winter passt das ja auch. Aber 2 Stunden ist ein gutes Stichwort, weil das wäre mein letzter Punkt. Das ist nämlich die Zeit, die ich schon in das Luigi's Mansion 3 reingespielt habe. Das spiele ich mit meiner Frau zusammen. Insofern kann ich da auch vom Spieltempo her nicht quasi so lange am Stück zocken, wie ich das will, sondern das machen wir schön zusammen. Auch da so der Ersteindruck nach den 2 Stunden ist aber auch hier, dass da Nintendo typisch ein kleines Meisterwerk wieder produziert worden ist, was die Stärken der Konsole zu 100% rausarbeitet, weil was man da an Grafik auch geboten bekommt, ist einfach irre gut und es fehlt quasi höchstens diese minimale Veredelung noch, die Xbox und PS4 teilweise bei Kantenglättung und so da reinbringt, aber insgesamt das ganze Bild sieht so schön aus und hat eher was von einem Pixar-Film als von einem Computerspiel, dass das also neben dem wieder gewohnt guten Gameplay dem Ganzen nochmal so ein bisschen die Krone aufsetzt, also ganz, ganz toll geworden, so der Anfang des Spiels, mal schauen, wie sich die Geisterjagd da auf Dauer gestaltet, aber ich gehe von einem vergnüglichen Geisterjäger-Rätselspiel in einem schönen Spukhotel aus. Da wird es sicher auch irgendwann dann einen Podcast zu geben.
Ja, das ist so einer der Titel, die hebe ich mir auf, wenn das, was mich mehr interessiert, dann so abgeflaut hat. Ich würde jetzt zum Beispiel eher auf das Pokémon warten, was jetzt auch diesen Monat noch erscheint. Und dann Luigi's Mansion vielleicht so um die Weihnachtszeit, wenn dann weniger Titel, die interessant für mich sind, erscheinen, dann nochmal reinschauen. Aber es freut mich, dass es dir gefällt und dass du halt auch ein Spiel gefunden hast, was mit deiner Partnerin spielen kannst, weil es gibt zwar mehr Koop-Spiele heutzutage, aber das sind ja dann mehr die Action-Titel und dann etwas familienfreundlicheres zu haben, wo man dann auch mit anderen Menschen spielen kann, die vielleicht weniger das zocken, was wir so im Allgemeinen zocken, das finde ich immer sehr angenehm, weil ich hätte vielleicht Gears of War gar nicht im Koop spielen wollen, wenn sich mir die Möglichkeit gegeben hätte. Und das Wolfenstein Youngblood ist jetzt auch so ein Titel, den ich lieber allein zocken würde, aber bei so einem Luigi's Mansion kann ich mir schon vorstellen, dass das Spaß macht, wenn man da einfach zu zweit durch dieses Hotel sich gruselt und wuselt und sich dann die Umgebung da gegenseitig mit dem Staubsauger da unsicher macht. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine Menge Spaß bereitet. Ich freue mich darauf.
Genau. Und Spaß ist dann auch noch das letzte Thema bei mir, was Podcast fremd ist, beziehungsweise Spiele fremd. Der neue Asterix ist letzte Woche rausgekommen. Letzte Woche von dem Standpunkt her, wo wir jetzt hier aufnehmen. Und wer gerne Comics liest und auch gerne Asterix mag, kann da durchaus auch mal reinschauen. Ich hatte 2 sehr vergnügliche Stunden circa mit dem Comic. Sind ein paar echte Klopperwitze drin. Ganz herrlich, sehr viel Liebe zum Detail. Jedes einzelne Bild hat so viel Kleinigkeiten mit eingearbeitet, wo man drüber schmunzeln kann. Das ist wieder ganz nett gemacht. Die Story selber ist eher, würde ich sagen, so im Mittelfeld von dem her, was man so auf Asterix-Niveau hat, aber überraschenderweise, obwohl diese Comics ja über meistens ein Jahr mindestens im Voraus geplant und gemacht werden, ich glaube, der letzte ist tatsächlich vor einem Jahr rausgekommen, vielleicht hat die Produktion noch länger gedauert, ist das zeitgemäße Thema, weil auch hier geht es in dem Comic sich so ein bisschen darum, dass die Jugend, die Dorfjugend aus Asterix Dorf gegen die Alten rebelliert und dann auch so Thema wie Überjagung der Wildschweine im Wald angeht und Verschmutzung des Meeres und ähnliches, also ganz aktuelle Umweltthemen, die da so ein bisschen auch auf die Schippe genommen werden, aber in einem positiven Sinne, also jetzt nicht verunglimpft, sondern dass eben solche wichtigen Themen da auch aufgegriffen werden. Das fand ich dann obendrein noch ganz nett.
Ja, ich muss sagen, bei Asterix haben mir immer die Filme mehr zugesagt. Also die Zeichentrickfilme. Wobei ich auch, glaube ich, alle der Live-Action-Filme gesehen habe. Was die Comics angeht, aus dem französischen Sektor, französisch, ja, also in die Richtung Belgien, Frankreich und so, muss ich sagen, hat mir Lucky Luke immer besser gefallen. Aber da habe ich auch schon lange keine Comics mehr gelesen. Ich habe die als Kind sehr gerne gelesen, auch die Asterix-Comics, aber es ist schon sehr lange her, muss ich gestehen. Sollte ich vielleicht mal reinschauen.
Ja, wenn du die noch nicht gelesen hast, fang gern mit den alten an. Die sind immer noch zeitlos gut. Bei den neueren hast du jetzt eben dann auch so Namen drin von irgendwelchen Römern, die heißen dann Mausklicks oder so. Das hätte es natürlich früher nicht gegeben, vor 40 Jahren. So alt sind die Comics ja teilweise schon, ne?
Aber ja, also, wie gesagt, als Kind habe ich die schon gelesen.
Ach so, okay.
Ich weiß, ich kann dir aber jetzt nicht sagen, wo der Punkt war, wo ich dann aufgehört habe zu lesen. Ich glaube, der letzte Band, den ich gelesen habe, als er neu war, war Asterix und La Traviata. Das ist aber auch schon ewig her, da habe ich noch in Berlin gewohnt.
Ja, das war, wobei der auch nicht so gut war.
Ja, der hat mir auch nicht gefallen. Also ja, ja, auf jeden Fall wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, weil ich sehe das auch überall an den Kiosks hier derzeit, den neuen Asterix-Band, den vielleicht einfach mal mitzunehmen beim nächsten.
Für 6,90 Euro, genau, schnell eingepackt, schnell gelesen. Teuer bezahlt. Okay, ja, also das war es bei mir. Ich glaube, das war reichlich gefüllt die letzte Zeit. Und dann mal gucken, was bis zum nächsten Podcast so passiert. Ja, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nee, aktuell nicht. Also, wie gesagt, ich bin voll im Zockerfieber, aber aktuell zocke ich einen Titel, bis ich den durch habe und schau mir dann den nächsten an. Also von daher, in der Richtung gibt's nichts Neues und so Außerweltliches habe ich jetzt auch nichts Spektakuläres gemacht, wo ich noch drüber sprechen müsste. Ich denke, das ist ein guter Abschluss. Wir haben jetzt gerade so die Stunde geknackt und dann würde ich sagen, es hat Spaß gemacht, wieder eine Folge mit dir aufzunehmen, Thomas. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder zur nächsten Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Ich bin der Maurice, macht's gut, bis dann.
Jawohl, ciao, bis bald, euer Thomas.